Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, in dieser Woche nimmt uns der Landrat mit auf Tour, denn er hat eine Notärztin begleitet und was er dabei erlebt hat und gelernt hat, das erfahren wir gleich. Aber vorher geht's los mit dem Wochenrückblick.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Und es ist ein Rückblick auf 2 Wochen und deshalb muss ich es auf das Wesentliche beschränken. Es gab eine ganze Menge Schultermine. Ich war zur Einweihung des Kreativraums Vogelnest in einer Seehofschule in Hüttenfeld. Dort wurde ein Dachraum umgebaut zum Raum, in dem Schüler einfach kreativ ihre Zeit verbringen können. Und es gab auch das Einweihen eines Sandkastens im Außenbereich. Das ist halt eine Grundschule. Dann war Termin zur Schulerweiterung der Waldhufenschule. Der Termin war hier bei uns. Dann wird die Erweiterungspläne vorgestellt. Heute war Spatenstich für den Neubau der Mensa an der Schillerschule in Auerbach. Dort werden wir eine Mensa und auch einen Raum, der als Aula genutzt werden kann, errichten. Das ist ein ziemlich tolles Gebäude außerhalb der Schule, das heißt mit einem kleinen Übergang, sehr schön gestaltet. Die Schulgemeinschaft freut sich sehr und ich freue mich auch darauf. Ja, und dann war ich von Sonntag bis Dienstag auf der Landkreisversammlung. Das ist ein Format, das es nicht so oft gibt. Die letzte war vor 10 Jahren. Und zu dieser Landkreisversammlung sind alle Landrätinnen und Landräte aus Deutschland eingeladen. Es sind 294 Personen übrigens, etwa 200 waren da, also die meisten. Und wir haben miteinander, aber vor allem mit Vertretern der Bundesregierung über die Herausforderungen gesprochen, vor denen wir Kommunen stehen. Aber es sind eigentlich die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass wir strukturell deutlich mehr Geld ausgeben, als wir zur Verfügung haben. Und strukturell deshalb, weil das vor allem die sozialen Aufwendungen sind. Die Landkreise sind vor allem Sozialbehörden mit Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Bürgergeld und all dem. Und das Defizit ist immens. Und das Defizit unseres Staats ist derzeit auch immens. Und alle wissen, dass Sozialreformen kommen müssen. Das ist auch klar vereinbart zwischen den Koalitionspartnern. Die müssen erst recht deshalb kommen, weil der demografische Wandel diese Herausforderung, den Sozialstaat zu finanzieren, noch verstärken wird. Und deshalb ist es unerlässlich, dass der Sozialstaat so angepasst wird, dass wir ihn nachhaltig finanzieren können. Ein Sozialversicherungsversprechen macht keinen Sinn, wenn man das Versprechen nicht einhalten kann. Und zwar nicht auf Sicht und auf Frist und auf Dauer. Und ich bin, wie aber auch ein ganzer Teil der anderen Teilnehmer, eher gefrustet zurückgekommen. Es waren nette Gespräche, zum Beispiel der Vizekanzler Klingelbeil war da. Aber die Gesprächspartner haben gezeigt, dass sie das Problem vortrefflich analysieren können. Also jeder hatte eine klare Analyse der Situation. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Aber eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann. Und vor allem eine Idee, die in uns das Gefühl geweckt hätte, die lösen das tatsächlich. Die hat gefehlt. Und das ist ja auch das, was wir im Augenblick, ich glaube, alle erleben, dass im Augenblick in Berlin sehr viel diskutiert wird und auch gerungen wird um die Problemlösung, aber noch kein politischer Konsens dafür vorhanden ist. Und das ist schon das Hauptthema unserer Landkreisversammlung gewesen. Es hilft nichts, es muss angegangen werden. Das ist die klare Erwartung, die wir, glaube ich, alle an die Regierung haben. Ich bin überzeugt, am Ende werden auch Reformen vorgelegt werden, weil die Regierung weiß, dass sie das muss. Aber der Weg ist im Augenblick schon so, dass wir alle auf eine Situation schauen, wo wir sagen, wie soll es denn jetzt tatsächlich weitergehen? Das war so im Großen und Ganzen die Woche. Es gab natürlich noch viel mehr, aber das waren die Kernpunkte.
Die Kernpunkte zumindest auf lokaler Ebene. Dann kommen wir jetzt zum Rettungsdienst und der medizinischen Notfallversorgung. Ich hatte schon gesagt, Sie waren mitgefahren bei einem Notarzt-Einsatzwagen, so muss ich richtig sagen. Und Sie haben Julia Götz begleitet, die Oberärztin am Kreiskrankenhaus Bergstraße ist und Fachärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin und den DRK-Rettungssanitäter Herrn Röllmann. Doch zunächst gehen wir noch mal einen Schritt zurück Und ich muss die Frage stellen, was hat denn der Kreis Bergstraße überhaupt mit dem Thema Notfallmedizin zu tun?
Sehr viel. Wir sind dafür verantwortlich. Also um das mal platt zu sagen, es gibt 4 Blaulichtorganisationen im groben Ganzen in Deutschland. Es gibt das THW, also Katastrophenschutz, den macht der Bund. Zuständig vor Ort ist aber der Landkreis. Dann gibt es die Polizei, für die ist das Land zuständig, also der hessische Innenminister. Dann gibt es die Feuerwehren, für die ist zunächst einmal die Stadt oder Gemeinde zuständig. Und dann, wenn die Einsatzlagen größer werden, wird es der Landrat. Und dann gibt es den Rettungsdienst, den gesamten Bereich Notarzt. Und das ist eine originäre Aufgabe der Landkreise. Das heißt, ich muss mich letztendlich darum kümmern, dass dieses System bei uns funktioniert. Dazu bedienen wir uns von einer Notarztorganisation. Diese Leistungen haben wir ausgeschrieben. Dafür bedienen wir uns der Rettungsdienste, zum Beispiel des DRK, bei dem war ich auch in der letzten Woche. Das haben wir ausgeschrieben und vergeben. Und dafür halten wir eine Leitstelle vor. Und zusammen mit dem Krankenhaus, für das wir, weil es unser Notfallstandort ist, auch verantwortlich sind am Ende. Also wir betreiben das Kreiskrankenhaus zwar nur zum Bruchteil, müssen aber dafür sorgen, dass es ein solches Kreiskrankenhaus bei uns gibt. Decken wir die komplette Versorgung ab. Kreisaufgabe. Und mir ist diese Aufgabe auch wichtig, weil natürlich das Gefühl der Menschen, dass ihnen in einer, und das Wissen der Menschen, dass ihnen in einer Notsituation medizinisch gut geholfen wird, sehr wichtig ist.
Sie sprachen es schon an, die Leitstelle, die ja auch zum Kreis Bergstraße gehört, da kommen die Anrufe rein, aufgrund dessen dann die Notärzte ja auch losfahren. Können Sie da noch mal ein paar Zahlen nennen, damit wir so eine Vorstellung bekommen, wie viel Aufkommen das da tatsächlich gibt?
Trage ich gleich vor, die Leitstelle, bei der kommen die Notarztanrufe an und die Feuerwehranrufe an. Das ist dieselbe Leitstelle, das nennt man integrierte Leitstelle. Das heißt, die steuert den Notarzt, den Rettungswagen und die Feuerwehreinsätze. Und wenn es eine Katastrophe gäbe, würde auch dieser Katastropheneinsatz von der Leitstelle gesteuert werden. Das ist also für mich, für meine Aufgabe als Katastrophenschutzbehörde, ein sehr wichtiges Team ebenfalls. Und das meiste sind natürlich Einsätze des Rettungsdienstes, um das mal in Verhältnis zu bringen. Im Jahr 2025 gab es 56.600 Einsätze. Davon waren 54.400 Einsätze des Rettungsdienstes und 2.400 waren Einsätze der Feuerwehr. Das kann jetzt nicht ganz stimmen, falls jemand nachrechnet, das müssten dann 56.800 sein. Aber das zeigt ganz klar das Verhältnis. Und so viele Einsätze sind das etwa jedes Jahr. So zwischen 56.000 und 59.000. Und diese Einsätze werden von einem Team, das im Regelfall natürlich rund um die Uhr und im Regelfall aus 3 Personen besetzt ist, rund um die Uhr in Empfang genommen und abgearbeitet. Für größere Einsatzlagen gibt es eine ganze Menge Mitarbeiter, die in Rufbereitschaft sind, die dann zur Verstärkung in die Leitstelle gerufen werden, auch rund um die Uhr, je nachdem, was los ist.
Nun gibt es ja 2 unterschiedliche Nummern. Das ist einmal die 112, unsere Notrufnummer, die bei uns in der Leitstelle ankommt. Und dann gibt es die 116117. Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Wann rufe ich denn welche Nummer?
Also das zu differenzieren ist schon ein bisschen tricky. Aber um es mal pauschal zu sagen, wenn es eine lebensbedrohliche Situation ist, also ein Autounfall und jemand ist verletzt oder das Problem im Herz, also Herzinfarkt, so etwas, dann ruft man die 112 an. Wenn das eine Sache ist, die eine Erkrankung ist, bei der man normalerweise versuchen würde, schnell zum Hausarzt zu gehen und der Hausarzt ist aber nicht erreichbar, weil es abends oder Wochenende ist, da gibt es diese Nummer 116, 117. Genau. Und das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Das sind 2 verschiedene Systeme. Das eine ist eben das System, bei dem ganz schnell jemand kommt, weil es um jede Minute, auf jede Minute ankommt. Deshalb ja auch mit Blaulicht und Signalhorn. Und das andere ist etwas, wo man sagt, naja, dem geht's nicht gut, der hat hohes Fieber. Da sollte jetzt mal der Arzt kommen. Ich möchte nicht bis Montag warten. Das ist dann der ärztliche Bereitschaftsdienst.
Wunderbar, ganz vielen Dank für die Aufklärung. Sie haben uns von Ihrer Fahrt mit dem Notarzt ein Video mitgebracht und das schauen wir uns jetzt an.
Ich bin hier in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Heppenheim. Hier war ich heute einige Stunden dabei, um bei einem Notarzt, bei einer Notärztin Praktikum zu machen. Und hier sind die zwei, die ich begleiten durfte, der Rettungssanitäter Herr Röllmann, der diesen Wagen fährt, und die Notärztin Frau Dr. Götz, die für die medizinische Versorgung zuständig ist. Für mich war das interessant, das mal zu erleben. So ein Tag hat auch relativ viel mit Warten zu tun, weil ständig etwas los ist. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein Fahrzeug zu fahren, damit auch Menschen zu helfen? Was gibt Ihnen Ihre Aufgabe?
Also, kleine Korrektur, ich bin Notfallsanitäter. Im Grunde, ich habe direkt nach der Schule den Weg eingeschlagen, in den Rettungsdienst zu gehen. Das Ganze entsprang im Grunde der Idee, dass ich in meinem Berufsleben nicht hinter irgendeinem Schreibtisch sitzen wollte. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, das war noch zu Zeiten der Realschule, und dann hing, glaube ich, sogar ein Flyer in meiner Realschule damals aus, von wegen, ah ja, bewerben Sie sich doch bei uns im Rettungsdienst. Und das war so das erste Mal, dass ich die Idee bekommen habe. Ey, das klingt doch ganz cool. Man fährt von A nach B quasi, ist nicht immer am selben Ort. Allerdings war ich da noch nicht volljährig, also habe ich noch ein Fachabitur in Richtung Gesundheit gemacht, hier in Bensheim in der KKS. Ich denke, ein Teilwunsch ging auch davon aus, dass ich einfach diesen Skill toll fand, in Notsituationen zu wissen, wie man richtig handelt. Dass man einfach da sein kann, auch für Leute des näheren Umfeldes, dass man da halt weiß, was ist jetzt der beste nächste Schritt. Jetzt ausgelernt werde ich schon manchmal gefragt, hey, in welches Krankenhaus müsste ich denn jetzt? Oder kannst du mal vorbeigucken? Mir geht es gerade nicht so gut. Und das finde ich, das gibt einem viel.
Frau Dr. Götz, ein Krankenhaus, eine Intensivstation haben, also mit den schwerst behandlungsbedürftigen Menschen dort zu tun. Was treibt einen an, neben dem Krankenhaus noch?
Primär als Anästhesistin und Intensivmedizinerin gehört das natürlich zu meinem Fachgebiet dazu. Ich nehme es gerne mal als eine andere Perspektive aus dem Berufsalltag. Also man sieht jetzt quasi nicht den Patienten, wenn er zu einem kommt, sondern ist in der Pflegeklinik. Das ist durchaus mit dieser anderen Perspektive auch eine Herausforderung. Und natürlich, um die Skills, wie mein Kollege so schön gesagt hat, nicht zu verlieren, eine Situation zu erkennen, einzuschätzen und dann auch dementsprechend zu agieren, ist sicherlich in der Präklinik, also vor dem Krankenhaus, in dem man nicht aus seinen Ressourcen schöpfen kann, etwas ganz anderes als in der Klinik, in der man quasi etwas präsentiert bekommt.
Das heißt, hier müssen Sie ad hoc entscheiden, auf den ersten Blick eigentlich oft, was Sie jetzt machen, und können nicht auf Laborwerte zurückgreifen und auf das Gespräch mit den Kollegen.
Also letztendlich ist es so, in der Präklinik hat man eben nicht ein CT, kein Laborwert ad hoc oder jemanden, der sagt, oh, das habe ich schon gesehen oder ich habe im PC gefunden, den Patienten kennen wir, der hat irgendwie Vorerkrankung, sondern man muss sich ein bisschen auf seine Berufserfahrung verlassen, auf den klinischen Blick und das, was eben einem zur Verfügung gestellt wird. Und das ist durchaus eine andere Herausforderung als in der Klinik.
Ganz vielen Dank. Ich habe eine ganze Menge gelernt, vor allem in den langen Gesprächen, die wir geführt haben, über die Ausstattung, aber auch über den Beruf an sich.
Dann kommen wir abschließend zu den Wochenendtipps.
Ja, an den Wochenenden ist jetzt irre viel los. Typisch Sommerwochenende, auch wenn es nicht sommerliches Wetter ist, vor den Sommerferien. Ich bin am Freitag auf dem Spargelfest, denn dort wird die neue Spargelkönigin intronisiert. Das Spargelfest geht los und ich kann das Spargelfest nur jedem empfehlen. Spargelfest, Lambertheim, ist eine tolle Feier. Dann bin ich bei 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Möllenbach. Eine Feierlichkeit, die unter anderem mit einem Zapfenstreich gekrönt wird. Am Samstag bin ich kurz bei der Fachfortbildung Gefahrgut, die der Kreis Bergstraße, unterstützt vom Feuerwehrverband und der Stadt Lambertheim, veranstaltet. Da werden etwa 200 Personen aus der Blaulichtfamilie dabei sein. Das ist übrigens, was ich vorhin sagte. Also die Städte und Gemeinden sind für die Feuerwehr zuständig, aber natürlich auch begleitet von uns, weil wir immer für die überregionalen Notlagen zuständig sind. Wir kümmern uns sozusagen gemeinsam mit den Städten und Gemeinden darum, dass die Feuerwehren ihrer Aufgabe gut gerecht werden können. Und am Samstagabend bin ich bei 75 Jahre Rohrheimer Blasmusik und irgendwann im Verlauf des Samstags bin ich auch beim Tag der offenen Tür im Wasserwerk Jägersburg. Das ist übrigens auch eine ziemlich tolle Veranstaltung. Man kann einfach so dahin gehen, klar, Tag der offenen Türe, und ich kann das sehr wärmstens empfehlen.
Wunderbar. Dann wollen Sie noch was hinzufügen?
Nein.
Wunderbar, dann wünschen wir Ihnen in diesem Sinne ein ganz frohes Wochenende.
Bleiben Sie gesund und besonnen.